Edwin und John Booth waren Brüder. Sie hatten denselben Geburtshelfer, sind im selben Dorf aufgewachsen, haben auf den gleichen Wiesen gespielt. Und sie hatten beide denselben Lebenstraum. Sie wollten nämlich beide berühmte Schauspieler werden. Bei Edwin ging dieser Lebenstraum in Erfüllung. Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der kleine Mann mit der mächtigen Stimme der Shootingstar in der Theaterwelt. Nach seinem ersten Auftritt als Richard III. Im Alter von 15 Jahren wurde er schnell bekannt als der beste Darsteller für Dramen von Shakespeare. Genau genommen hatte Edwin zwei Brüder, nämlich John und Junius. Und die beiden wurden ebenfalls Schauspieler, aber keiner konnte ihm das Wasser reichen. 1863 traten die Geschwister gemeinsam auf bei der Aufführung von Julius Caesar. Und dass Edwins Bruder John die Rolle des Mörders Brutus spielte, das war ein unheimliches Omen. Denn dieser John, der in Julius Caesar den Mörder spielte, das war derselbe John, der am 14. April 1865 in Fort Theater zum Mörder wurde. An diesem Abend besuchte der amerikanische Präsident Abraham Lincoln jenes Theater, das nur einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt war. Und ohne dass es jemand bemerkt hat, gelangt John Booth bis zu Lincolns Loge. Er verbarrikadiert die Außentür mit einem Stock. Und in dem Moment, als im Theater Szenenapplaus aufbrannte, da reißt er die Innentür auf und aus nächster Nähe schießt Booth dem Präsidenten mit einem Taschenrevolver in den Kopf. Ein zu Hilfe eilender Major verletzt er mit dem Dolch und dann springt Booth mit diesem Ruf, Semper Tyrannis, so soll es immer den Tyrannen gehen, so sprang er auf die Bühne und er konnte im allgemeinen Tumult entkommen. Noch in der Nacht erliegt der 57-jährige Abraham Lincoln seinen schweren Verletzungen. Allerdings überlebt der Täter sein Opfer nur kurz. 12 Tage nach dem Attentat wird John Booth von Kavalleristen erschossen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Edwin und John hatten dieselben Eltern, dieselbe Erziehung. Sie hatten denselben Beruf und doch entschied sich der eine für das Gute und der andere für das Böse. Der eine wählte das Leben, der andere den Tod. Man fragt sich, wie konnte das geschehen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass diese Geschichte kein Einzelfall ist, denn die Bibel ist voll mit solchen Beispielen. Kain und Abel waren beide Söhne Adams. Abel wählte Gott, Kain wählte Mord. David und Saul waren beide Könige von Israel. David ging es um Gottes Ehre, Saul ging es um seine eigene Ehre. Petrus und Judas, sie waren beide Freunde, sie waren Jünger von Jesus und beide verleugneten sie ihren Herrn. Petrus suchte Gnade, Judas suchte den Tod. Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen, die dieselben Voraussetzungen hatten, sich in derselben Situation befanden und dann so unterschiedlich reagieren? Sie trafen eine Wahl, die gegensätzlicher überhaupt nicht sein könnte. Und dass Gott uns Menschen die Wahl lässt, das macht niemand deutlicher als Jesus. Ihm zufolge haben wir die Wahl zwischen einem engen Tor, das zu Gott führt, und einem breiten Tor, das ins Verderben führt. Die Wahl zwischen einem schmalen Weg mit Gott und einem breiten Weg ohne Gott. Wir können mit der Masse in den Abgrund laufen oder mit der kleinen Schar Richtung Himmel. Gott lässt uns die Wahl. Und diese Wahl, die hat Folgen für die Ewigkeit. Und das zeigt sich auch bei den zwei Männern, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Diese beiden Verbrecher, die hatten ja vieles gemeinsam. Sie waren beide auf die schiefe Bahn gekommen. Sie wurden beiden von den Römern verhaftet, zur gleichen Strafe verurteilt. Sie kamen beide in der letzten Stunde ihres Lebens, beide gleich nahe noch an Jesus heran. Sie haben beide gehört, was Jesus am Kreuz gesagt und gebetet hat. Und anfangs hatten beide ja nur Spott für Jesus übrig. Es heißt, und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Aber einer dieser beiden revidierte seine Einstellung zu Jesus, nachdem er beobachtet hat, wie Jesus reagiert hat, was er gesagt und gebetet hat. Es heißt, als einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit dir. Da fuhr ihm der andere in die Parade. Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, der erkannte dreierlei, nämlich erstens, dass er Schuld auf sich geladen hatte. Zweitens, dass dieser Jesus ohne Schuld war. Und drittens, dass dieser Jesus nach dem Tod in den Himmel geht und dass er ihn dahin mitnehmen kann. Ich finde das ergreifend. Dieser Schwerkriminelle, er hat in seiner Todesstunde mehr erkannt als viele anständige Menschen in ihrem ganzen Leben. Wir haben vorhin das Lied gesungen, O Haupt voll Blut und Wunden. Da heißt es in der vierten Strophe, nun was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Ich weiß, dass das eine Aussage ist, mit der viele Menschen ein Problem haben. Ich bin doch ein unbescholtener Bürger. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin ja kein Verbrecher. Ich habe niemand umgebracht, niemand die Ehefrau ausgespannt. Ich habe noch nie im Supermarkt gestohlen. Was wollt ihr denn? Okay, ich habe auch ein paar Fehler und Macken, aber die hat ja schließlich jeder. Dahinter steckt die landläufige Vorstellung, Sünde sei der große moralische Absturz. Aber Sünde ist in ihrer Grundbedeutung kein moralischer Begriff, sondern es ist der Ausdruck einer gestörten Beziehung. Nämlich, dass wir Gott misstrauen. Dass wir nämlich denken, Gott würde unser Leben einengen, einschränken. Dass wir ihm unterstellen, dieser Gott gönnt mir nicht mein Lebensglück. Und dann denken wir in einem Anflug von Größenwahn, wir seien selbst die Chefs im Ring. Wir wollen selber kleine Herrgötter sein. Lassen uns von Gott nicht reinreden in die Entscheidungen unseres Lebens. Und dann fragen wir eben nicht Gott, was möchtest du aus meinem Leben machen? Was soll ich nach deinem Willen tun? Sondern wir leben nach unseren Spielregeln, nach unseren Vorstellungen, Überzeugungen. Und dann wundern wir uns. Dann wundern wir uns über Egoismus, über Hamsterkäufe, über Häme und Hetze im Netz. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wäre das nicht folgerichtig, wenn sich diese abgebrochene Beziehung zu Gott auch nach dem Tod fortsetzen würde? Wenn wir auch nach dem Tod von Gott getrennt wären? Eigentlich schon. Doch Gott hat ein großes, ein vergebendes, ein liebendes Herz und er will, dass wir ewig mit ihm leben. Gott liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde, so lautet eine gängige Formulierung. Aber wie kann Gott zugleich heilig sein und zugleich seine Liebe zum Ziel kommen lassen? Indem Gott das Kreuz wählt. Jesus bezahlt an unserer Stelle, er nimmt unsere Schuld auf sich, damit wir unbelastet weiterleben können. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. So heißt es schon im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Es gibt dazu eine Geschichte, die viele Parallelen hat. In Südamerika kommt es immer mal wieder vor, dass Büffelherden ein Weidegebiet abgegrast haben. Und dann müssen die Hirten ein neues Gebiet suchen und die Herden dort auf dieses Weideland bringen. Auf dem Weg dahin allerdings muss die Herde einen Fluss überqueren. Und das Problem ist, in dem Fluss wimmelt es nur so von tausenden blutgierigen Piranhas, also diesen fleischfressenden Fischen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, über diesen Fluss zu gelangen. Die Hirten, sie nehmen einen Büffel, sie ritzen ihn blutig und sie treiben ihn dann ins Wasser. Und sofort sammeln sich unzählige Piranhas und sie fressen diesen Büffel innerhalb kürzester Zeit auf, bis nur noch ein abgenagtes Skelett in den Fluten wegtreibt. Währenddessen aber haben es die Hirten geschafft, oberhalb dieser Stelle ihre gesamte Herde und sich selbst unbeschadet durch den Fluss sicher ans andere Ufer zu bringen. Und ich fand das einen treffenden Vergleich für das, was am Kreuz geschehen ist. Jesus, er hat sich aufgeopfert für uns, damit wir heil durch den Todesfluss kommen, damit wir das Ufer des ewigen Lebens sicher erreichen. Und das ist die gute Nachricht, das ist die rettende Botschaft. Und jetzt liegt es an uns. Jetzt sind wir dran. Gott lässt uns die Wahl, wie wir auf diese Nachricht reagieren. Ob wir sagen, ja danke oder nein danke. Hü oder hot, Leben oder Tod. Seit 2000 Jahren gibt es zwei Gruppen von Menschen. Nämlich die einen, sie nehmen dieses Angebot der Liebe, dieses Angebot der Vergebung an. Sie sind dankbar. Und die anderen, sie sind gleichgültig oder ablehnend. So wie bei den beiden Männern, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden. Einer hat bis zum Schluss geflucht und gespottet über Jesus. Aber sein Komplize wendet sich an Jesus mit der Bitte, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus gibt ihm die Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bis zum heutigen Tag trennt das Kreuz von Jesus die Menschen in zwei Gruppen. In die, die glauben und die, die nicht glauben. In die, die gerettet werden und die, die verloren gehen. Und die besondere Tragik ist, keiner müsste verloren gehen. Denn Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Und zwar ganz egal, welche Brüche es auch in ihrem Leben gibt. Ob es ein Vertrauensbruch war oder ein Beziehungsabbruch, ein Ehebruch oder Schwangerschaftsabbruch, ein Vertragsbruch oder ein Wohnungseinbruch. Und egal wie tief einer gefallen ist, die Liebe von Jesus, die reicht bis in die tiefsten Abgründe menschlicher Schuld. Jesus, der sogar für die eigenen Mörder um Vergebung gebeten hat, er vergibt jedem, der ihn darum bittet. Im Alten Testament beim Propheten Joel steht ein Versprechen. Es heißt, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Auf dem Berg Zion bei Jerusalem wird Errettung sein. Und dieses Wort, lange vor der Kreuzigung gesprochen, es hat sich wortwörtlich erfüllt. Als Jesus dort hing, dort auf dieser Müllkippe Jerusalems am Kreuz, da hat ein Mensch, ein Sünder den Namen Jesus gerufen. Jesus, denke an mich. Und da wurde er errettet. Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Versprechen, das Jesus damals diesem Mann gegeben hat, das gilt auch Ihnen. Rufen Sie den Namen Jesus an. Und Sie können zu ihm sagen, Jesus, ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und nimm mich auf in dein Reich. Und dann sind sie augenblicklich gerettet. Dann wird ihnen ein Platz im Himmel reserviert. Denken Sie noch einmal an den Verbrecher am Kreuz. Wir wissen wenig von ihm, aber eines ist sicher. Er beging schlimme Fehler. Er hatte die falschen Freunde. Er hatte falsche Moralvorstellungen, er hat die falschen Lebensziele gewählt. Aber denken Sie, dass er sein Leben am Ende vermasselt hat? Erntet er nun nach dem Tod die Frucht all dieser schlechten Entscheidungen, die er getroffen hat? Nein, nein. Er erntet die Frucht der wichtigsten Entscheidung, die er getroffen hat. Alle schlechten Entscheidungen, die er vorher getroffen hatte, sie sind wettgemacht durch diese eine gute Entscheidung, indem er sich an Jesus reumütig wendet und ihn um einen Platz im Himmel bittet. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht haben auch Sie schlechte Entscheidungen im Leben getroffen. Vielleicht haben Sie die falschen Freunde gewählt, den falschen Beruf. Vielleicht haben Sie falsche Investitionen getätigt. Vielleicht haben Sie Dinge getan, die anderen Menschen geschadet haben. Und dann schauen Sie auf Ihr Leben zurück und Sie sagen, wenn ich doch diese schlechten Entscheidungen noch einmal wettmachen könnte. Und gut, manches kann man wettmachen und gut machen. Das soll man auch tun, aber vieles auch nicht mehr. Aber was können Sie tun? Sie können eine wesentliche, die entscheidende Entscheidung treffen für die Ewigkeit. Und Sie machen damit zig falsche Entscheidungen auf Erden wieder gut. Und so haben Sie die Wahl. Und ich ermutige Sie, entscheiden Sie sich für dieses Angebot von Jesus. Entscheiden Sie sich für die Vergebung. Entscheiden Sie sich für den Himmel. Entscheiden Sie sich für das Leben hier und in Ewigkeit. Und alle, die das Gute wählen, sagen Amen.